Laut, lauter, schwerhörig. Im Gespräch mit dem Tonmeister und Lautheitsexperten Askan Siegfried vom Norddeutschen Rundfunk. Dass zu laute Musik zu einer Schädigung des Ohres führt, ist allgemein bekannt. Doch was genau laut bedeutet, darüber lässt sich streiten. Was dem einen zu leise erscheint, ist dem anderen noch lange nicht laut genug, um seine Musik zu genießen. Und was subjektiv als nicht zu laut empfunden wird, kann bereits zu einer Schädigung des Hörapparates führen. Es besteht ein Unterschied zwischen dem, was wir mit technischen Mitteln objektivieren können, also zum Beispiel dem Schalldruckpegel, und dem, was wir subjektiv als laut empfinden. Grund genug, sich einmal näher mit dem Thema zu befassen. Es gibt Krankheitsbilder wie geräuschbedingte Schwerhörigkeit und Ohrgeräusche, auch Tinnitus aurium genannt, die den Betroffenen extrem belasten können. Nicht immer ist ein Schalltrauma der Grund für Hörschädigungen. Neben der Lärmschwerhörigkeit gibt es auch altersbedingte Schwerhörigkeit sowie jene Schwerhörigkeit, die durch eine Mittelohrentzündung ausgelöst wird. Aber der Krach, der Lärm, die Lautstärke von Musik, von Sprache und der Umgebung sind für das Hörorgan des Menschen, das entwicklungsgeschichtlich aus leiseren Zeiten stammt, ein gravierendes Problem. Freiwillig oder unfreiwillig setzen wir uns vielerlei Schallquellen aus. Verkehrslärm, Maschinenlärm, aber auch Geräte, die wir nutzen, weil wir zum Beispiel Fernsehen oder Musik hören wollen. Wenn wir etwas als laut empfinden, dann handelt es sich hierbei zunächst um eine subjektive Wahrnehmung. Diese Wahrnehmung lässt sich durch die Art der Aufnahme, Bearbeitung und Wiedergabe von Schallwellen beeinflussen. Es sind die Tonmeister, die darüber entscheiden. Und so war Lautheit ein zentrales Thema auf der diesjährigen Tonmeistertagung in Köln. Sobald man sich der Frage, was ist laut, nähert, fällt einem auf, dass diese komplexer ist, als man im ersten Moment denkt. So existieren viele Begriffe, mit denen man sich beschäftigen muss. Zum Beispiel Lautheit, Lautstärke, Schall, Zone, Phone, Dezibel. Das DMR sprach mit Diplom-Tonmeister Askan Siegfried vom Norddeutschen Rundfunk.
Es gibt viele Begriffe schon lange. Zone, Dezibel, das sind Messeinheiten, die alle sich mit der Messung von Geräuschen beschäftigen, um es mal so ganz allgemein zu sagen. Und ohne die jetzt zu sehr detailliert zu erklären, die Entwicklung kommt aus der Messung von Maschinenlärm. Da kommt die berühmte DBA-Kurve her, die DIN-Kurve mit der A-Bewertung. Damit kann man zum Beispiel in Werkhallen Maschinen messen, man kann startende Flugzeuge messen und so weiter und so fort.
Im Hintergrund ist ein Maschinengeräusch zu hören. Es handelt sich hierbei um die Computer des Serverraumes, in dem das Interview aufgenommen wurde, da es in der Messehalle selbst zu viele Nebengeräusche gab.
Für uns interessiert natürlich insbesondere die Thematik Laut, Lautstärke.
Wer einmal auf einer Musikmesse oder einer der früheren Tagungen der Tonmeister gewesen ist, weiß, dass es dort durch das Testen von Instrumenten oder Verstärkeranlagen recht laut zugehen kann, und in der Vergangenheit führte dies regelmäßig zu einem akustischen Chaos. Im Gegensatz zu anderen Veranstaltungen ist man auf der Tonmeistertagung in Köln klüger. Denn man weiß, dass das wichtigste Kapital eines Tonmeisters sein Gehör ist. So überrascht, dass es bei den Tonmeistern zwar auch einen gewissen Geräuschpegel gibt, es aber doch verhältnismäßig leise zugeht. Denn die Tonmeister wissen, wenn es zu laut ist, dann wird es lästig. Askan Siegfried vom Norddeutschen Rundfunk.
Ja, zum Glück ist auf dieser Messe jetzt eine Unsitte weniger geworden, deutlich weniger. Man hört nicht mehr an jedem Stand Beschallung mit Musik. Das war früher hier wie auf einem Weihnachtsmarkt und das hat einen wahnsinnig gemacht. Das ist zum Glück schon mal entfallen. Trotzdem ist es natürlich auf solchen Messen laut. Man muss ja andererseits sagen, der Mensch fühlt sich ja in gewisser Weise wohl, wenn er zumindest Stimmengemurmel um sich herum hört. Und ab einem bestimmten Punkt wird das lästig. Und lästig ist tatsächlich ein Begriff, der auch in der Fachsprache der Messungen auftaucht. Man spricht also von Lautstärke, Lautheit und auch von Lästigkeit. Für die gibt es meines Wissens bisher noch keine Maßeinheit, aber sie wird registriert und man versucht auch die zu erfassen. Also ein Geräusch kann lästig sein und ein anderes Geräusch, was genauso laut ist, wird nicht als lästig empfunden. Und das sind Dinge, die die Lautheitsmessung jetzt auch versucht zu berücksichtigen.
Man muss unterscheiden. Einerseits könnte man mit einem Messgerät die Lautstärke objektivieren bzw. messen, aber andererseits gibt es auch eine subjektive Wahrnehmung, also das, was in unserem Gehirn stattfindet. Wir haben Ohren, mit denen wir den Schall aufnehmen. Im Innenohr wird die mechanische Energie des Schalls an den feinen Haarsinneszellen registriert und dann über den Hörnerv als Aktionspotenziale ins tiefste Innere unseres zentralen Nervensystems weitergeleitet. Bis uns der Schall nach zahlreichen Stationen der Verarbeitung bewusst wird, also in den beiden auditiven Kortices ankommt, dauert es eine gewisse Zeit. Es kommt zu einer Zeitverzögerung, bis uns ein Schallereignis wirklich bewusst wird. Das Schallereignis wird vom Gehirn unbewusst vorbewertet und wir nehmen es subjektiv als laut oder leise wahr. Die Lautheit ist ein Begriff, der das menschliche Lautheitsempfinden widerspiegelt. Die Maßeinheit der Lautheit ist das Tone. Der Begriff geht zurück auf einen Vorschlag von Stanley Smith Stevens aus dem Jahre 1936. Die Lautheit kann heute auch mit technischen Geräten bestimmt werden. Mit der Empfehlung der EBU R128 hat die Lautheitsmessung nunmehr eine herausragende Bedeutung für Hörfunk und Fernsehen erlangt.
Die EBU ist die Vereinigung aller europäischen öffentlich-rechtlichen Sender, European Broadcasting Union. Und ich habe mitgearbeitet in einer Arbeitsgruppe, die eine neue Richtlinie zur Lautheitsmessung verabschiedet hat. Diese Richtlinie wird seit dem 31. August in Deutschland von allen Sendern angewandt, also nicht nur von den öffentlich-rechtlichen, sondern auch von den privaten Sendern. Und die versucht tatsächlich zu berücksichtigen, wie objektiv messbarer Schalldruckpegel bei uns im Ohr und im Gehirn ankommt.
Was subjektiv als unterschiedlich laut empfunden wird, kann objektiv in Dezibel gemessen gleich sein. Dezibel ist die nach Alexander Graham Bell benannte Hilfseinheit zur Kennzeichnung von Pegeln. Dieser Unterschied zwischen subjektivem Lautheitsempfinden und objektiv messbarem Schalldruckpegel führte bisher dazu, dass zum Beispiel eine Werbung vor den Nachrichten als zu laut empfunden wurde. Askan Siegfried vom Norddeutschen Rundfunk.
Es war so, dass wir in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten den Ton ausgesteuert haben nach elektrischem Pegel. Elektrischer Pegel wird in Dezibel gemessen, der berücksichtigt aber tatsächlich nicht, wie laut ein Signal wirkt. Also zwei Signale, die elektrisch gleich ausgesteuert sind, können durch starke Verdichtung zum Beispiel des Signals lauter wirken als andere Signale. Und insofern war es tatsächlich in den letzten Jahren ein großes Problem, dass die Werbung zum Beispiel vor der Tagesschau im Ersten viel zu laut war. Wenn man sie aber elektrisch gemessen hat, konnte man sagen, ist doch alles in Ordnung. Und das haben wir durch die neue Richtlinie und das neue Messverfahren vor allen Dingen, können wir das jetzt in den Griff kriegen. Und wenn Sie die Werbung und die Börsennachrichten und die Programmhinweise jetzt im Ersten vor der Tagesschau hören, dann werden Sie feststellen, die sind alle gleich laut und die Tagesschau, die dann folgt, ist genauso laut.
Eine Schallquelle, die viele unserer Hörer nutzen, sind MP3-Player oder ähnliche Abspielgeräte. Hier wird der Schall direkt über einen Kopfhörer auf das Ohr bzw. das Trommelfell übertragen. Umso wichtiger ist, dass die Lautstärke dann einen bestimmten Pegel nicht überschreitet, damit es nicht zu Schädigungen des Gehörs kommt. Tonmeister achten darauf, dass extreme Pegelausschläge, die eine Hörschädigung bedingen können, vermieden werden. Darüber hinaus sind moderne Abspielgeräte mit Lautstärkebegrenzungen versehen, sodass das Gehör geschont wird.
So ein Musikstück durchläuft verschiedene Stufen. Und man muss bei jeder Stufe gucken, was kann man dort tun, weil die nächste Stufe, ich sag mal, das ist wie ein Staubecken in einem Fluss, die nächste Stufe kann wieder was völlig anderes veranstalten. Deswegen muss man sehr genau hinschauen, ehe man mit dem Finger auf jemanden zeigt, was haben die nächsten Stufen alle gemacht? Was sicher das größte Problem ist, ist die Abhörlautstärke mit Kopfhörern, zum Beispiel von MP3-Playern. Ob das vorher eine Rockband war, die da gespielt hat, oder ein Mozart-Streichquartett, das spielt keine Rolle. Wenn ich es zu laut abhöre, dann kommt es in meinem Ohr zu laut an. Und zum Glück haben wir in der EBU mit die strengsten Richtlinien der Welt, was dieses genau betrifft. Das heißt, in allen MP3-Playern, die Sie in Europa kaufen, muss eine Lautstärkenbegrenzung eingebaut sein. Und die können Sie auch selber beeinflussen. Ich habe zwei Töchter, bei denen habe ich von vornherein den MP3-Player so eingestellt, dass so etwas nicht passieren kann. Und das ist möglich. Das heißt, an dem Punkt sind wir schon sehr weit in Europa. Es gibt sogar Gespräche der EBU-Arbeitsgruppe mit Musikanbietern im Internet, wie man diese Richtlinie auch auf Internetinhalte, die man herunterlädt, anwenden kann. Und die Gespräche sind schon sehr weit gediehen.
Nicht nur Abspielgeräte, die zu laut eingestellt sind, können zu einer Schädigung des Gehörs führen. Auch öffentliche Veranstaltungen, wie zum Beispiel Konzerte, können zu laut sein. Hier ist es zunächst einmal egal, um welche Musikrichtung es sich handelt. Wenn man sich zum Beispiel direkt vor einem Lautsprecher aufhält, kann dies zu einer Schädigung führen. Hierzu existieren in Deutschland Grenzwerte. Askan Siegfried vom Norddeutschen Rundfunk.
Es gibt sogar sehr strenge Grenzwerte in Deutschland. Die sind allerdings doch wiederum weit gefasst. Ich war im letzten Jahr auf einem Open-Air-Festival. Vorne am Bühnenrand war es so brüllend laut, dass ich selber weggegangen bin. Ich habe aber gesehen, dass hinten bei dem Platz, an dem die Beschallungsmischung stattfand, dort stand ein Messmikrofon. Das heißt, er hat es schon innerhalb der Richtlinien gemacht, aber die Richtlinien sehen zum Beispiel vor, dass so ein Messmikrofon 50 Meter entfernt von der Bühne stehen kann. Und dort werden die Werte erfasst. Das heißt aber nicht, was vorne an der Bühne passiert. Da, möglicherweise gibt es auch dafür Richtlinien, aber das war dort brüllend laut und es war trotzdem regulär. Also wir sagen, dass man sich an Lautsprecheranlagen die Ohren beschädigt oder zumindest vorübergehend stark belästigt oder eingeschränkt wird, das halte ich überhaupt nicht für ausgeschlossen, obwohl wir so strenge Richtlinien haben.
Bei einem Konzert findet die Messung zum Beispiel in der Nähe des Mischpultes statt. Wer hier steht, wird wahrscheinlich sein Gehör weniger belasten als derjenige, der sich direkt vor die Lautsprecher stellt. Aber auch in der Nähe des Mischpultes kann es immer noch zu laut für das Ohr sein. Eine Lösung für das Problem? Man kann sich sogenannte Ausgusspräparate individuell anfertigen lassen, eine Art maßgeschneiderter Gehörschutz. Im Unterschied zum simplen Ohrstöpsel haben diese den Vorteil, dass sie Frequenzen gleichmäßig abbilden. Es klingt leiser, aber nicht dumpf. Diplom-Tonmeister Askan Siegfried.
Also ich habe immer Ohrstöpsel dabei. Das können so aufwendige sein, die sind aber nicht ganz billig. Die sind zum Beispiel interessant für Musiker, die auf der Bühne stehen und den Bühnenlärm reduzieren wollen. Auch Orchestermusiker in der Wagner-Oper haben zum Teil Lautstärke-Pegel zu ertragen, die lauter sind als ein startendes Flugzeug. Dort sind diese Earplugs, also die Ohrstöpsel, sehr beliebt. Aber manchmal habe ich auch einfach nur Ohrwatte dabei, die gibt es in jeder Apotheke zu kaufen. Und Silvester gehe ich überhaupt nicht ohne aus dem Haus, weil ich überhaupt nicht weiß, was da passiert. Und das wäre für meinen Beruf tödlich, weil so kurzzeitige Schallereignisse, also wir sagen dazu Transienten, so Explosionen, die schädigen das Ohr enorm. Die können eben wirklich diese Nervenzellen und die Flimmerhärchen im Ohr so stark beschädigen, dass sie sich auch nicht wieder erholen.
Von Schwerhörigkeit bzw. Hyperakusis sind viele Menschen betroffen. Allein in Deutschland geht man von schätzungsweise 13 bis 14 Millionen Behandlungsbedürftigen aus. Es gibt verschiedene Typen von Schwerhörigkeit. Insbesondere die Altersschwerhörigkeit, die Lärmschwerhörigkeit und die Schwerhörigkeit infolge einer Mittelohrentzündung, der sogenannten Otitis media. Während die Altersschwerhörigkeit eine permanente Beeinträchtigung darstellt, sind von der Schwerhörigkeit infolge einer Mittelohrentzündung vor allem Kinder betroffen. Zwischen Mittelohr und Rachenraum besteht eine Verbindung, die sogenannte Tuba eustachii. Schwillt diese zum Beispiel aufgrund einer Infektion an, kann das Mittelohr nicht mehr ausreichend belüftet werden. Die direkte Folge dieser Tubenbelüftungsstörung kann dann zu einer vorübergehenden Schwerhörigkeit führen. Eine lärmbedingte Schädigung kann auch mit einem Tinnitus einhergehen. Wenn dieses Ohrgeräusch nicht mehr verschwindet, kann dies zu einer schweren Belastung werden. Askan Siegfried.
Ja, andererseits ist es ja die gute Nachricht für Menschen, die einen Tinnitus haben. Und viele von uns haben mehr oder weniger ausgeprägte Ohrgeräusche im Alter. Also ich bin auch nicht frei davon. Die gute Nachricht ist, dass einem das Gehirn sehr dabei hilft, diese Geräusche zu ignorieren. die sind trotzdem da, aber das Gehirn kann damit leben und kann damit auch recht gut leben, wenn man die richtige Einstellung dazu findet.
Mit dem Alter verändert sich bei einigen Menschen auch die Fähigkeit, verschiedene Inhalte einer akustischen Nachricht zu differenzieren. In jungen Jahren fällt es leichter, sich in einem Sprachwirrwarr auf die Stimme eines Einzelnen zu konzentrieren und diesen zu verstehen.
Jetzt bin ich natürlich vom Deutschen Medizinradio und uns interessiert natürlich insbesondere die Thematik Laut, Lautstärke.
Was für den einen selbstverständlich ist, kann für den anderen ein großes Problem darstellen, denn die Sprache hat für den Menschen herausragende Bedeutung. Dies haben auch die Rundfunk- und Sendeanstalten erkannt und Konsequenzen gezogen.
Sprachverständlichkeit wird oft von unseren Zuschauern bemängelt, dass man sagt, im Fernsehen sind zu viele Geräusche zu hören, zu oft ist Musik unterlegt, ich verstehe einfach nicht mehr, was da gesprochen wird. Das ist ein Thema, was zwar mit der Lautheit zusammenhängt, aber anders angegangen wird. Und seitdem wir das Gebührenmodell umgestellt haben, ist die Forderung nach verständlichem Ton sehr viel stärker geworden. Und ARD und ZDF haben eine Arbeitsgruppe eingerichtet, in der ich auch mitarbeite, wo es darum geht, wie man Tonmischungen so anlegen kann, dass sie für die ganze Familie funktionieren. Das ist natürlich schwierig, wenn die Enkel mit Opa zusammen Fernsehen gucken, dann muss die Mischung so sein, dass sie für beide funktioniert. Ab einem bestimmten Grad von Schwerhörigkeit wird man um eine zweite Tonspur nicht drumherum kommen. In die Richtung denken wir gerade, sodass man das dann zu Hause auswählen kann. Aber im Moment geht es erstmal darum zu sagen, macht euch bewusst, wie ältere Leute hören. Und älter meint schon ab 50 Jahren. Was sich dort ändert, wie man in der Tonmischung darauf Rücksicht nehmen muss.
Laut, lauter, schwerhörig. So einfach ist es dann doch nicht. Denn nicht immer muss, was wir als laut und lästig empfinden, zu laut für unser Hörorgan sein. Und andererseits ist nicht alles, was wir als zu leise empfinden, für unser Ohr völlig ungefährlich. Geben Sie auf Ihr Gehör gut Acht. Nicht nur bis zur nächsten Sendung des Deutschen Medizinradios.
Sie hörten eine Sendung des Deutschen Medizinradios. www.medizinradio.de